HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Ja. Die Zufahrt da wurde für EU-Geld gemacht. Früher musste ich mit Gummistiefeln in den Laden, denn hier war alles verschlammt. Heute gehe ich in Hauspantoffeln.
Souveränität bedeutet Unabhängigkeit. Also die Möglichkeit, über uns zu entscheiden, was für uns Polen am besten ist. Die Werte Gott, Ehre, Vaterland.
Die katholische Kirche in Polen, die von ungeklärten Pädophilie-Skandalen belastet ist, hat das moralische Mandat verloren, die Funktion des Gewissens der Nation auszuüben. Kirche wird angegriffen auf eine außergewöhnlich brutale Weise. Die polnische Geschichte schaut, der weiß, dass es keine Geschichte der polnischen Nation gibt ohne die Kirche.
Polen bewegt sich mit seinem Rechtssystem aus der Europäischen Union heraus.
Man hat eine neue Auffassung von Demokratie. Man sagt, wir haben die Mehrheit, deshalb haben wir auch das Recht zu kontrollieren, was die Justiz macht.
Rhetorik im Wahlkampf ist häufig scharf. Eine andere Sache ist es, wie konkret regiert wird. Ich würde sagen, Polen ist 100% europäisch. Wir haben einen etwas anderen Zugang dazu als das alte Europa, aber immer noch einen europäischen Zugang.
Wir sind heute bei unseren Nachbarn in Polen, deren Musik, das haben wir gerade eben gehört, ganz schön in die Beine geht. In unserem wichtigsten Nachbarland neben Frankreich, was in der deutschen Öffentlichkeit gerne mal unterschätzt wird. Aber eine tut es ganz sicher nicht, genauer zwei tun es ganz sicher nicht. Die Kanzlerin und die neue Kommissionspräsidentin der EU, beide haben in Warschau um Unterstützung gebeten, als Ursula von der Leyen im Europaparlament um jede Stimme bangen musste. Und die polnischen Abgeordneten, die lieferten. In Warschau ist man überzeugt, unsere Stimmen waren das Zünglein an der Waage. Angeblich soll sogar der Generalsekretär der CDU auf geheimer Mission in der polnischen Hauptstadt die Werbetrommel für Ursula von der Leyen gerührt haben. Also wird die neue starke Frau der EU in Zukunft das Ohr für die Polen mutmaßlich ganz weit öffnen. Und dafür gibt es mehr Gründe als die Stimmen der Abgeordneten für ihre Personalie. Wer mit Sympathie die derzeitigen Proteste gegen autoritäre Regierungen rund um den Globus verfolgt, zum Beispiel in Hongkong, der sollte sich an die polnische Gewerkschaftsbewegung Solidarność in den 80er Jahren erinnern. Ohne deren Mut, ohne deren Freiheitswillen wäre die Mauer nicht gefallen. Und auch nicht ohne die Unterstützung des polnischen Papstes in Rom. Insofern gehört Polen zu den wichtigsten Ländern Europas und es ist zu Recht in der Europäischen Union, auch wenn die Politik der derzeitigen Regierungspartei vielen in Brüssel und Straßburg die Haare zu Berge stehen lässt. Warum das so ist und was uns trotzdem gut nachbarschaftlich zusammenhält. Mit dieser Neugier im Gepäck sind wir heute zu Gast bei unserem Korrespondenten in Warschau, bei Jan Palogat. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
In der deutschen Presse ist das heute Thema und zwar quer durch alle Zeitungen. In Polen ist das auch so?
Ja, also es ist ja überhaupt faszinierend, finde ich, wie Europa hier wichtig war, in Deutschland auch, vermutlich auch in vielen anderen europäischen Ländern. Ein Riesenthema war die Wahlen, jetzt die Kür der Kommissionschefin war auf einmal ganz wichtig. Ich erinnere mich, als wir bei früheren Kommissionspräsidenten, da krähte jedenfalls hier in Polen kein Hahn danach. Und in der Tat, es wurde hier als großer Sieg gefeiert. Man habe eben Zünglein an der Waage Ursula von der Leyen letztendlich ermöglicht. Das war ja auch im Rat dann mit von der polnischen Seite getragen, von der polnischen Regierung. Das Ganze ein bisschen natürlich vor dem Hintergrund, dass man unbedingt den anderen Kandidaten Timmermans verhindern wollte, der ja ein bisschen für den Konflikt steht im Bereich der Rechtsstaates, der Justiz. Timmermans war ja Rechtsstaatskommissar und hat ziemlich klare Worte gefunden. Insofern wurde das jetzt umgemünzt hier von der Regierungsseite, dass man einen großen Sieg erzielt hat. Mal abwarten, wie nachhaltig der ist. Die Opposition ist da skeptisch, die sagt, die ist weltanschaulich so weit von euch entfernt, ihr werdet euch noch wundern. Aber vielleicht wundern wir uns ja auch irgendwann.
Aber der polnische Ministerpräsident, der sagt ja auch ganz klar, was er sich wünscht und von der neuen EU-Präsidentin der Deutschen erhofft. Einen neuen Anfang. Welchen denn?
Einer, in dem ein Zauber steckt möglicherweise.
Ja,
also das ist ein bisschen nebulös. Es gab ja doch sehr, sehr heftige Auseinandersetzungen hier zwischen Kommission und Mitgliedsland. Ich kann mir nur vorstellen, dass er sich hier eine bisschen andere Tonalität erhofft. Denn dass jetzt eine aus Deutschland kommende Kommissionspräsidentin auf einmal sagt, ach, die Sache mit dem Rechtsstaat interessiert uns nicht mehr so. Ich glaube, das glaubt selbst der gestandenste Peace-Anhänger hier nicht. Aber was hier durchklang ist, dass die Hoffnung jedenfalls, dass Frau von der Leyen einen besseren Blick hat für die besonderen Befindlichkeiten hier. Das ist überhaupt so eine Grundmelodie weiterhin in Polen. Ihr übergeht uns, ihr benutzt uns, behandelt uns immer noch so ein bisschen, ihr, das meint die Leute im Westen, ja, als Europäer zweiter Klasse. Ihr fasst uns auch viel strenger an, wenn wir angeblich was falsch machen als andere. Anderen lasst ihr alles durchgehen. Ja, möglicherweise auf der Ebene. Ansonsten wissen wir natürlich nicht, was es da möglicherweise für Absprachen gab, als der CDU-Generalsekretär hier kurz vor der Wahl von der Leyen noch in Warschau war. Wir gehen als Beobachter hier eigentlich alle davon aus, dass es da hauptsächlich um mögliche personelle Zusagen ging, also möglicherweise ein starker polnischer Kommissar und keine inhaltlichen. Die kann ja auch Deutschland im Alleingang gar nicht machen. Solche Dinge werden ja nicht in Berlin, sondern eben im Kreise der momentan ja noch 28 Mitgliedsländer entschieden.
Ein Satz noch zum polnischen Ministerpräsidenten. Er heißt Mateusz Morawiecki. Den sehen wir sicher heute Abend in den polnischen Nachrichten im Fernsehen. Mit welchen drei Eigenschaften würden Sie ihn charakterisieren? Was ist das für ein Mann?
Also er ist, aber das gilt für jeden Peace-Politiker, der aufsteigt, loyal zum Parteichef, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, Voraussetzung in dieser Partei. Er hat was Stoisches. Er hat was auch von der Mimik her, von der Rhetorik her etwas Unbewegtes, wenn man jetzt Unfreundliches ausdrücken will, etwas Roboterhaftes. Und um auch was Positives zu sagen, er ist ungeheuer ausdauernd. Also die haben hier im Europawahlkampf einen Marathon hingelegt und zwar nicht in Warschau, sondern immer zu den Leuten, in die Provinz. Immer mit im Doppelpack dem Premier Morawiecki und dem Parteichef Kaczynski. Und immer wieder feurige Reden, immer wieder Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das muss wirklich eine harte Tour gewesen sein, zumal ja auch die Regierungsgeschäfte nicht geschlafen haben. Es sind ja hier doch, wie gesagt, viele Konflikte zu bewältigen.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen jedenfalls den Mann im Warschauer Regierungspalast kennengelernt und wechseln sofort in ein anderes polnisches Milieu, in ein ganz anderes Lebensgefühl. Ladies and Gentlemen, hier ist DJ Wika und Martin Adam stellt sie vor.
Check it out. Ein Wochentag, 17 Uhr, das Warschauer Hula Kula ist gut gefüllt und DJ Wika dreht die Platten. Das Publikum vor ihr, ihre Fans, sind um die 60 und damit aus Sicht der DJ fast jugendlich. Denn DJ Wika ist 81 Jahre alt. Sonst sind hier über 1000 Menschen auf dem Parkett, heute vielleicht so 500. Wir sind gerade in der Fastenzeit und nicht alle wollen da tanzen. Dann sage ich halt, die Leute kommen zum Training. Eine Brille, hier ist eine Brille. Hat die jemand verloren? Fragt sie ins Publikum und legt schon den nächsten Song auf. Gestern habe sie in Krakau gespielt, bis spät nachts. Heute hier, erzählt sie, und lädt für den nächsten Morgen in ihre kleine Plattenbauwohnung zum Tee. Zu Hause heißt DJ Wika Virginia Schmidt. In ihrem Wohnzimmer hängen bunte Fotos von ihr als DJ neben kitschigen Landschaftsmalereien. Vor dem Turntable, auf dem Boden, hat sich eine dicke Katze zum Schlafen eingerollt. Wika erzählt, sie habe immer schon Musik geliebt, aber als sie jung war, in Vilnius, war dafür keine Zeit. Es war Krieg, wir mussten fliehen, wir waren ohne Zuhause, arm und barfüßig. Verdammt, wir hätten nach Amerika gehen können, aber wir sind nach Polen gekommen. Musik studieren konnte ich in dieser Zeit nicht, deswegen habe ich einen anderen Beruf gewählt. Also ist Wika Sonderpädagogin geworden und hat bis zur Rente mit straffällig gewordenen Jugendlichen gearbeitet. Das habe sie jung gehalten und als die Rente kam, hatte Wika keine Lust auf Alterssitz. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Ende ist und die Rente nur Kleingärtchen, Bänkchen, Rosenkranz und Kirche bedeutet. Das war total daneben. Also habe ich angefangen, mich um Senioren zu kümmern. Heute ist das anders, aber die ersten Seniorenclubs in den 90ern, da war keine Sonne, keine großen Fenster. Stattdessen hat man uns den Keller gegeben, wahrscheinlich um schon näher an der Erde, am Grab zu sein. Vika lacht. Einmal habe sie einen DJ eingeladen, damit ihre Senioren tanzen können. Dem habe sie so zugeschaut und sich gedacht, das kann ich auch. 25 Jahre ist das her. Seitdem legt sie einmal pro Woche auf. Mindestens. Ich habe auch schon in Moskau, London, Budapest gespielt. Jetzt habe ich eine Einladung nach Prag. Ich habe auch schon mal vor 10.000 Menschen aufgelegt und war unglaublich nervös. Aber wenn ich anfange und die Leute tanzen, dann ist das ein schönes Gefühl. Das sind alles Glücksmomente, für die man hart arbeiten muss. Solange es geht, will sie weitermachen. Aber jetzt tun ihr erstmal die Füße weh von der Party gestern. Überhaupt, sagt sie, müsse sie mal ein bisschen langsamer machen mit 81. Und ein bisschen Zeit braucht sie auch für ihre vier Enkel. Denn nebenberuflich ist DJ Vika Oma.
Eine wunderbare Geschichte. Jan Palukat, unser Gastgeber heute im Tag auf Weltreise in Polen. Die Leute, die zur Musik von DJ Vika abhocken, sind das die klassischen Wähler der polnischen Peace-Partei?
Also wenn Sie jetzt die älteren Leute meinen, dann kann ich nur sagen, nein. Also es ist nicht so unter dem Motto, die Älteren wählen jetzt Peace und die Jüngeren wählen linksliberal. Nein, es gibt natürlich auch rechte Wähler unter den Jungen. Es gibt den Klassiker, den man gerne auch im Fernsehen sieht. Nicht? Das ist das Mütterchen, das aus der Kirche kommt und das natürlich rechts wählt. Aber ich habe auch andere Leute älteren Jahrgangs getroffen, hier zum Beispiel auch sehr Engagierte, die sagen, die Jugend wählt jetzt rechts, das kann doch nicht sein. Die wissen gar nicht mehr, wir haben es noch erlebt, wie es ist, wenn man verschlossene Grenzen hat. Also man kann das nicht nach Alter trennen, man kann es teilweise nach Regionen trennen, aber es sind vor allen Dingen auch Weltanschauungen, die aufeinandertreffen. Eben eine neurechte Bewegung, die es ja auch in Deutschland gibt, die in Polen hier sehr, sehr stark ist, aber auch jung wie alt, Leute, die sagen, nein, die Errungenschaften, dass wir in Europa zusammengehen, dass die Grenzen weg sind, dass wir nicht nur an die eigene Nation denken, ist etwas Positives. Das findet man in allen Altersstufen.
Europäische Union heißt, in irgendeinem Mitgliedstaat wird immer gewählt. Die Polen tun es auch bald wieder. Und die Peace kämpft um die absolute Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments. Die hat sie 2015 gewonnen. Stehen ihre Chancen diesmal genauso gut?
Ja, die stehen sehr gut, würde ich sagen. Vor allen Dingen dann, wenn die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin so wunderbar läuft. Da brummt es noch mehr als bisher sogar, weil zusätzlich jetzt auch noch eine üppige Sozialpolitik eingeführt wurde von der Peace, die eben nicht nur auf eine gewisse Weise rechts ist, sondern auch eine in der Hinsicht soziale Ader hat. Also wir haben ja seit dem Machtwechsel, seitdem die Peace die absolute Mehrheit gewonnen hat, in allen Umfragen einen Vorsprung für die Rechtsnationalen. Und wir hatten jetzt bei den Europawahlen sogar noch mehr als gedacht, deutlich über 40% für die Partei. Die Opposition sortiert sich immer noch selbst, weiß gar nicht genau, in welchen Formationen sie antritt. Heute gab es so eine Vorentscheidung dazu. Also, sie können sich eigentlich momentan nur selbst ein Bein stellen oder es gibt äußere Kräfte, einen Wirtschaftseinbruch oder ähnliches. Aber es sieht sehr gut aus für die Peace.
Jetzt ist ja für viele in Brüssel die Vorstellung eines weiteren Wahlsiegs der Peace und sie beschreiben uns gerade, wie wahrscheinlich das ist. Ziemlich unerfreulich. Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass die Zwangspensionierung von Richtern in Polen gegen EU-Recht verstößt. Schweißt das die PiS und ihre Wähler womöglich noch enger zusammen? Gibt es da so einen Schulterschluss? Wir sind einerseits für Europa, aber so ein bisschen Tackling gegen die? Auch nicht schlecht.
Ja, das ist natürlich ein Balanceakt. Also es mag schon Wähler geben, die im rechten Segment zu Hause sind und die das empört, dass da eine andere Instanz mitreden will und deswegen erst recht wählen gehen. Ich würde mal vermuten, dass die sowieso wählen gehen. Das Thema Europa ist ja heikel für die Peace, weil Europa sehr, sehr, sehr beliebt ist in Polen. Und zwar auch in den Regionen, wo sie ihre Hochburgen haben. Ich habe mir selbst davon an verschiedenen Orten ein Bild machen können. Deswegen wird sie, das ist jedenfalls meine Prophezeiung, versuchen, sämtliche Konflikte mit Brüssel zumindest bis zum Wahltag eher auf kleiner Flamme zu halten. Denn das könnte gefährlich sein. Das könnte eines dieser sich selbst ein Bein stellen sein. Also wenn das da richtig hoch hergeht mit Brüssel, dann werden erstmal andere Wähler motiviert, nicht Peace zu wählen und kommen vielleicht auch die einen oder anderen, die dieser Regierungspartei nahestehen, ins Nachdenken.
Wahltag ist wann?
Wahltag ist noch nicht genau klar, aber in der zweiten Oktoberhälfte. Also es ist noch noch einige Zeit, der Sommer ist zu überstehen.
Und spielt eigentlich der polnische EU-Ratspräsident Donald Tusk im Wahlkampf eine Rolle? Was wird denn aus ihm, wenn von der Leyen seinen Schreibtisch, übernimmt sie nicht. Das tut ein Belgier, der belgische noch amtierende Ministerpräsident. Aber wenn Tusk weg ist, darf ich mal übrigens sagen, wann immer der im Fernsehen auftauchte bei uns in den deutschen Nachrichten und sehr elegant Ladies mit Handkuss begrüßte, dachte
Jawohl.
Ich, das finde ich einfach großartig. Schade, dass man im Westen das nicht macht.
Hier wird es langsam auch unmodern, aber ja, doch, es passiert noch. Und ja, das habe ich noch nicht gesehen, dass er das sozusagen exportiert aus Polen heraus. Also Tusk ist so ein bisschen zu sehen wie Kaninchen und Schlange. Ich glaube, das ist ein großer Angstgegner auch von Kaczynski. Er hat Kaczynski schon mal besiegt, als er zum ersten Mal hier an der Macht war. Tusk polarisiert vielleicht auch ein bisschen, weil er eben in dieser Rolle in Brüssel doch auch gleichzeitig ziemlich eingegriffen hat in den Wahlkampf hier, durchaus Stellung genommen hat, ziemlich klare Worte auch gesprochen hat, haben viele gesagt, der hätte sich doch in seiner Funktion da eher zurückhalten müssen. Er hat großes Talent, will er wirklich zurückkommen? Viele vermuten das, gerade weil er sich eben so engagiert hat in der letzten Zeit, aber möglicherweise ist der Zeitpunkt jetzt noch nicht gekommen dafür. Viele sagen, er wird dann nach den Parlamentswahlen den aktuellen Amtsinhaber als Staatspräsident Andrzej Duda herausfordern. Mhm. Also er war ja schon mal Premier, man soll ja nicht den gleichen Posten nochmal machen. Aber auch da zeigen Umfragen, die sind natürlich total hypothetisch sind, momentan jedenfalls, dass Duda die Nase vorn hätte. Aber man muss sehen, also Tusk ist ein starker Wahlkämpfer.
Sie hören H2 der Tag auf Weltreise, heute in Polen, das wir mit unserem Korrespondenten zu erkunden versuchen. Denn Deutsche und Polen, die pflegen ja nicht immer eine reibungslose Nachbarschaft. Und das ist auch für die Autorin Emilia Smechowski nicht schmerzfrei. Die Nähe zwischen Deutschen und Polen ist groß, aber sie ist nicht schmerzfrei. Sie zog 1988 als Fünfjährige mit ihren Eltern nach West-Berlin und ging sehr viel später zusammen mit ihrer kleinen Tochter für ein Jahr nach Polen zurück. Ihr im Hansa Verlag erschienenes Buch, gerade erschienen, Rückkehr nach Polen, ist eine Reflexion dieser Heimkehr. Und die beginnt an deren Ende. Da packt sie gerade desillusioniert ihre Koffer in Polen, um wieder zurück nach Berlin zu ziehen.
Der Bürgermeister ist tot. Das Land ist zerrissen. In stillem Hass geht das Leben weiter. Ich packe meinen Koffer und den meiner Tochter. Ich verlasse das Land, in dem ich geboren wurde und in das ich zurückgekehrt bin, für ein Jahr. Ein letztes Mal gehen wir Pierogi essen. Unsere Freunde fragen, ob wir traurig seien. Dabei wirken sie selbst ein bisschen so. Manche sagen, wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Vielleicht kommen wir auch nach Deutschland. Vielleicht reisen wir aus. Was, wenn die Regierung im Herbst wiedergewählt wird? Andere sagen, ihr kommt schneller zurück, als ihr denkt. Das Meer wird euch fehlen. Sie haben recht. Das Meer wird uns fehlen. Ich schließe unsere Wohnung in Danzig ab und stehe mit Kind und Koffern auf der Straße, die penibel gefegt ist, und dennoch liegt alle paar Meter irgendwo Hundekot. Vielleicht, denke ich, ist das der letzte Widerspruch, der mir begegnet in diesem Jahr, in diesem Land voller Widersprüche. Was nehme ich mit aus Polen? Und wie wird es weitergehen? Es fing so gut an mit diesem Land. Vor 30 Jahren ging von Polen die Kraft aus, die Europa wieder einte. Wie kein anderes kämpfte das Land für Freiheit und für Demokratie. Nun versteht die Welt Polen nicht mehr. Und die Polen verstehen sich selbst auch nicht unbedingt. Die Menschen, die uns durch das Jahr begleitet haben, unsere Freunde und Familie, die Babysitterin, die Tanzlehrerin, der Nachbar, stehen auf unterschiedlichen Seiten, als wäre zwischen ihnen ein unüberwindbarer Graben. Der Hass ist eher gewachsen als zurückgegangen. Und jeder glaubt, die andere Seite sei schuld. Die anderen hätten Polen zugrunde gerichtet oder seien dabei, es zu tun. Wie konnte es so weit kommen? Was ist passiert, dass so viele Polen nicht mehr an den Wert der Freiheit glauben?
Glauben Polen tatsächlich nicht mehr an den Wert der Freiheit, wie Emilia Smechowski befürchtet? Und welche Freiheit ist für uns Deutsche eigentlich heilig? Darüber kann man in diesen Tagen noch mal nachdenken, wenn sich am Samstag der Attentatsversuch auf Adolf Hitler zum 75. Mal jährt. Eine Gruppe um den Wehrmachtsoffizier Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wagte damals das Aussichtslose und scheiterte fatal. Daran wird auch in Polen erinnert, und zwar in Kreisau, am Stammsitz der Familie von Moltke, wo sich der Widerstand damals 1944 formierte.
Führung mit Dorothy von Hülsen, eine Geborene von Moltke. Wir sind jetzt im Berghaus, einem Anwesen oberhalb des früheren Moltke-Stammsitzes im niederschlesischen Kreisau. Hier oben traf sich die Widerstandszelle um Helmut James Graf von Moltke in aller Abgeschiedenheit. Heute gibt es hier einen kleinen Gedenkraum.
Das war der Mann der Schwester von Helmut James, das ist Freier Moltke, das ist mein Vater, das ist...
Doch Kreisau, polnisch Krzyżowa, ist mehr als nur ein Ort der Erinnerung. Denn schon Monate vor dem Mauerfall legten Vertreter der polnischen Opposition gemeinsam mit Mitstreitern aus West- wie Ostdeutschland hier den Grundstein der deutsch-polnischen Aussöhnung. Die Stiftung Kreisau, unter deren Fittichen der alte Adelssitz mit seinen ausladenden Gebäuden restauriert und zu einem internationalen Begegnungszentrum wurde, feiert dieser Tage ihr 30-jähriges Bestehen. Stiftungsdirektor Robert Jurek. Kreisau war schon vorher wichtig, aber die Idee selbst im Juni 89, wir werden diese Ruinen wieder aufbauen und ein europäisches Begegnungszentrum daraus machen, war sehr visionär. Kreisau liegt damals wie heute fernab der großen Politik. Der gleichnamige Weiler zählt 200 Seelen. Die Anreise ist mühsam. Trotzdem haben über die Jahre Zehntausende Jugendliche an den Programmen teilgenommen. Deutsche wie Polen, aber zuletzt auch Ukrainer und andere. Immer wieder geht es darum, Brücken zu schlagen, auszuloten, wie aus Feinden Freunde werden können, miteinander statt übereinander zu reden. Die Polin Magdalena Hillus war vor kurzem dabei. Es ging im Gespräch mit jungen Leuten vom Westbalkan um die Frage, ob Aussöhnung auch dort gelingen kann. Eine sinnvolle Veranstaltung?
Ich bin in der Regel eher unentschlossen, aber diese Frage kann ich ohne Zweifel beantworten. Dieser Ort ist sinnvoll und wichtig, denn Menschen, die dorthin kommen, sehen, dass die Idee von Versöhnung und Harmonie keine reine Theorie ist, sondern dass es Menschen gibt, denen tatsächlich daran liegt. 60 Mitarbeiter, 100 Projekte und mehrere tausend Jugendliche pro Jahr. Die Macher in Kreisau sind ganz glücklich, unterhalb des Radarschirms der großen Politik zu stehen, wie einer meint. Ist der neue, eher aufs Nationale zielende Wind in Warschau und anderswo, aber so gar nicht zu spüren auf Gut Kreisau, dem Dickschiff der Verständigung? Wir arbeiten gut mit den Regierungen in Deutschland wie Polen zusammen. Wir bekommen mit, dass es eine Renaissance des Denkens in nationalen Kategorien gibt, einen gewissen Argwohn gegenüber der deutsch-polnischen Aussöhnung. Das wollen wir verteidigen. Auch über die Menschen, die zu uns kommen, spüren wir, dass jetzt ein bisschen andere, schwierigere Zeiten gekommen sind. Und wir machen uns Sorgen, dass die Bereitschaft zum Dialog schrumpft. Aber auf der anderen Seite haben wir auch keine Langeweile und werden wieder mehr gebraucht. Derweil gibt es sogar Anzeichen, dass beide Staaten, die die Stiftung Kreisau 5 Jahre lang auch finanziell unterstützt haben, dies vielleicht bald wieder tun werden. Und das, obwohl die rechtsnationale Peace-Regierung in Warschau eigentlich eher den Schwerpunkt auf patriotische Erziehung setzt. Das mag auch daran liegen, dass sich im Herbst die Versöhnungsmesse zum 30. Mal jährt, die dort mitten in der Wendezeit die damaligen Regierungschefs Kohl und Masowiecki feierten. Ein Jahrestag, der für das entlegene Kreisau kurz wieder Rampenlicht bedeuten dürfte.
Und nicht vergessen, zum deutschen Widerstand gehörten im Dritten Reich auch Kommunisten und Deserteure. Jan Palokat, Sie haben uns eben durch diese Kreisauer Erinnerungsstätte geführt. Wie ist eigentlich die offizielle Linie der polnischen Regierungspartei zur eigenen Geschichte? Darf man in Polen sagen, dass es polnische Kollaborateure der Vernichtungspolitik der Nazis gab? Nicht viele, aber es gab sie.
Die Frage spielt ja wahrscheinlich ein bisschen an auf das, was weltweit als Holocaust-Gesetz damals Schlagzeilen machte, also der Versuch, sogenannte falsche Schuldzuweisungen an die Adresse Polens unter Strafe zu setzen. Das Gesetz wurde ja dann abgeschwächt, also man soll dafür nun doch nicht ins Gefängnis kommen. Ich muss sagen, ich kenne überhaupt kein Urteil bislang auf Basis dieses Gesetzes und ich denke, das war eine große Aufregung, die am Ende dann sich doch legte. Aber es ist natürlich eine andere Frage, ob die Regierung, wenn ich Ihre Frage mal umformulieren darf, klar, ob die Regierung gerne möchte, dass man nicht über dieses Thema spricht, sondern über etwas anderes. Und das kann man, glaube ich, ganz klar bejahen. Sie wollen eben nicht über irgendwelche Grautöne, über Ja-Aber sprechen, sondern sie wollen sagen, hey, erzählt uns bitte die Geschichte von Polen als astreine Heldengeschichte. Wir waren immer auf der richtigen Seite. Und da wird dann auch immer, wie ich jedenfalls finde, durcheinandergebracht, die Nation und der Einzelne, das ist dann eine Einheit. Und den darf man nicht bekritteln, da muss eben die Sache so dargestellt werden, dass man erst gegen die Nationalsozialisten, dann gegen die Kommunisten kämpfte und sowieso immer das Richtige gemacht hat. Es gibt so einen Hang, die Zwischentöne auszublenden. Das heißt aber nicht, dass man darüber nicht reden darf. Es gibt Forschungsinstitutionen, wo man darüber forschen darf. Es gibt Medien, wo man darüber berichten darf. Die Polen sind auch kein Volk, die sich so leicht den Mund verbieten lassen, nicht mal von der eigenen Regierung.
Also, wenn das so ist, wie Sie sagen, kann in Polen auch darüber geforscht werden, an Universitäten und anderswo, wie Antisemitismus von Teilen der katholischen Kirche gestützt und von der Kanzel verkündet wurde?
Darüber kann geforscht werden. Die Frage ist, ob jemand, ein junger Doktorand, sich ausgerechnet dieses Thema aussucht. Denn das sind ja gleich zwei Reizwörter. Ich erlebe das natürlich als Deutscher auch. Wenn wir, was wir im Rahmen dieses sogenannten Holocaust-Gesetzes machen mussten, über polnischen Antisemitismus etwas schreiben, dann ist natürlich die Empörung riesengroß. Auch ausgerechnet ein Deutscher kommt jetzt und schreibt darüber. Und wenn man dann das Thema Antisemitismus auch noch mit der Heiligen Katholischen Kirche in Verbindung bringt, dann darf man darüber forschen, dann darf man darüber publizieren. Man muss aber wissen, dass man dann ganz schön Gegenwind erfährt, ganz schön viel Empörung erfährt. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel in staatsnahen Institutionen eine Karriere vorhat, vielleicht dann doch sich ein anderes Thema aussucht. Also keine harte Zensur, nein, auf keinen Fall in Polen, aber eine gewisse Lenkung durch Stimmung. So etwas würde ich mal schon feststellen.
Was man aber neuerdings in den katholischen Milieus Polens und darüber hinaus debattiert, das sind die Missbrauchsfälle. Wie heftig ist denn das?
Also die Diskussion oder der Missbrauch selbst?
Die Diskussion.
Also Sie sagen katholische Milieus. Es gibt verschiedene Milieus und es gibt auch das katholische Milieu von Gottesdienstgängern, die sagen, das ist doch alles nur mit Dreck werfen und die eine Bunkermentalität haben. Und das sind gar nicht so wenige, würde ich mal denken. Ansonsten hat natürlich haben diese Filme, die dazu gemacht wurden, jetzt zuletzt wieder eine Internetdokumentation, die millionenfach geklickt wurde, schon einiges ausgelöst. Ich glaube, das ist mehr als eine mediale Debatte, denn man darf ja nicht vergessen, die katholische Kirche hier ist nicht nur eine Frage des Glaubens, es war lange Zeit die Institution, der man sich anvertraute. Ja? Es war der Ort, wo man seine Kinder hinbrachte, helf mal mit da in der Gemeinde, wenn was zu tun ist, was jetzt dann möglicherweise einen merkwürdigen Beigeschmack hat. Also das ist schon eine Erschütterung, weil es das Leben selbst betrifft. Und wir haben hier auch nach diesem Kinofilm Klerus, den vielleicht von dem der eine oder andere gehört hat, dass eher dann eine fiktionale Geschichte, auch nach der Dokumentation, die jetzt kam, das wurde teilweise dann auch im Kino gezeigt, haben wir schon viele, viele Leute, die sehr erschüttert waren, die Tränen in den Augen hatten, gesehen. Also ich denke schon, dass das sehr, sehr eine Debatte ist, die hier in Polen sehr, sehr tief viele Menschen trifft.
Rechnen Sie damit, dass diese Missbrauchsdebatte die Stellung der katholischen Kirche in Polen beschädigt?
Also es gab ja bei der Wahl interessanterweise jetzt erstmal einen gegenläufigen Effekt, nämlich das Phänomen, dass Wähler in den sehr katholischen, sehr traditionellen Gebieten, die ihr Kreuz natürlich an der richtigen Stelle machen, schon vor 12 alle zur Wahl gegangen sind, viel mehr als vorher. Das hat offensichtlich, diese Bunkermentalität hat dazu geführt, dass bestimmte Milieus erstmal losgegangen sind und gesagt, jetzt müssen wir erst recht eine kirchennahe Partei wählen. Langfristig, denke ich, ist hier sowieso unabhängig von dieser Missbrauchsdebatte ein Prozess in Gang, den man nicht anders als Säkularisierung beschreiben kann. Denn die jüngeren Leute, das räumt auch die Kirche selbst ein, wenden sich ab. Die können mit den Ritualen nichts mehr anfangen. Die Themen sind nicht die ihren. Natürlich, auch da muss man differenzieren, gibt es auch eine katholische Jugend. Aber die Zahlen sprechen für sich. Die Abkehr vom Religionsunterricht, die wichtigen Rituale natürlich, Taufe, Firmung und so weiter, das wird noch in Anspruch genommen. Aber die regelmäßigen Gottesdienstbesuche gehen landesweit auch langsam von hohem Niveau aus zurück. Und das ist ein Prozess, der nicht erst begonnen hat mit der Missbrauchsdebatte, sondern der schon sehr lange andauert und der vermutlich auch weitergehen wird und Polen vielleicht irgendwann zu einem Land machen wird, wie in vielen westlichen Ländern, wo die Religion nur noch ein Angebot unter vielen ist.
Unbestritten und unumstritten ist aber, wie sehr der polnische Papst in den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Freiheitskampf seiner Landsleute unterstützt hat, den der Gewerkschaft Solidarność nämlich. Auch für die Journalistin Emilia Smichowski ist das in ihrem gerade im Hansa Verlag erschienenen Buch Rückkehr nach Polen selbstverständlich ein Referenzpunkt.
Es ist das Jahr 1989. Vertreter der Gewerkschaft Solidarność und der Regierung verhandeln über die Zukunft des Landes. Es ist die Sternstunde von Lech Wałęsa, der als Elektriker die Streiks auf der Danziger Werft angeführt hatte und nun wesentlich dazu beiträgt, dass die Revolution unblutig verläuft. Polen rückt in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Zwei stehen am Rand des Geschehens und schauen zu. Sie sind zwar Mitglieder der Solidarność, der eine sogar ein Assistent von Wałęsa, aber sie wollen mehr. Wałęsa hält sie auf Abstand. Er traut ihnen nicht ganz. Es muss in diesen Wochen gewesen sein, dass sie einen Pakt schließen. Irgendwann werden sich alle wundern. Dann werden sie dieses Land regieren. Es sind die Brüder Kaczynski. Lech Kaczynski ist mittlerweile tot, gestorben 2010 bei einem Flugzeugabsturz in Smolensk. Jarosław aber hat die Agenda der Zwillinge zu Ende gebracht. Er regiert nun das Land allein, als Drahtzieher. Er gibt an, das Polnische in Polen stärken zu wollen, was für ihn vor allem heißt Familie, Glaube, Nation. Es ist eine kulturelle Revolution von oben. Eine Revolution, die alte Helden stürzt. Als Lech Wałęsa 2016 ankündigte, den Widerstand unterstützen zu wollen, tauchten plötzlich Dokumente auf, die seine Arbeit als Spitzel im kommunistischen Geheimdienst beweisen sollten. Wałęsa spricht von einer Fälschung. Die Solidarność, die er einst prägte, hat an Bedeutung verloren. Es gibt sie kaum mehr. Die Wende jährt sich 2019 zum 30. Mal. Noch immer lässt diese Zeit die Polen nicht los. In diesem Punkt sind sich ausnahmsweise alle einig. Damals, sagen sie, begann die Spaltung des Landes. Damals begann auch der Hass zwischen Lech Wałęsa und Jarosław Kaczynski.
Aber Polen schaut nicht nur zurück. Polen hat auch aktuelle Probleme, wie wir eben auch, die Kohle und das Klima. Jan Palokat, von den 50 Städten in der EU mit der stärksten Luftverschmutzung liegen 33 in Polen, so habe ich gelesen. Wie sehr hat das mit der polnischen Kohleindustrie zu tun?
Ja, das hat zunächst einmal sehr viel mit den polnischen Kohleöfen in den Wohnungen zu tun, die vielfach noch stehen und die gerne mit dem gefüttert werden, was übrig bleibt, also mit minderwertiger Kohle, die man in den Läden kaufen kann. Manchmal wird da auch Müll und Ähnliches reingetan und das ist ganz erheblich zusammen natürlich mit dem Verkehr. Wir haben hier in Warschau Straßen mitten in der Stadt, wo eigentlich Tempo 50 ist, aber Tempo 80 die Regel ist. Zusammen mit dem Verkehr verschmutzt das in der Tat sehr stark. Das ist ein Riesenthema und das ist der eigentliche Punkt, denn diese Luftverschmutzung gab es natürlich früher auch schon, aber die Sensibilität ist sehr gestiegen. In den Fernsehsendern gibt es Tabellen im Winter über die aktuellen Smogwerte und der Regierungschef hat versprochen, den Kampf gegen den Smog aufzunehmen, denn das sei eine Frage der Zivilisation. Nun kann man da die aktuelle Regierung genauso wie die vorige fragen, warum sie denn nicht Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht haben, damit diese Kohleöfen verschwinden. Aber vielleicht kommt das ja eines Tages voran, denn der Druck ist stark, den Leuten passt das zunehmend nicht mehr. Und das ist sicherlich auch ein Ausdruck allgemein für höheres Umweltbewusstsein.
Aber der Verbrauch ist noch so hoch, dass Polen sogar Kohle importiert. Das ist doch krass.
Ja, es ist natürlich weiterhin eine Kohlewirtschaft, was die Energie, was den Strom betrifft, riesige Kohlekraftwerke und in der Tat, die schlesischen Kohlegruben, die erschöpfen sich so allmählich. Jedenfalls wird es immer teurer, dort das sogenannte schwarze Gold herauszuholen und deswegen wird zunehmend importiert, ausgerechnet aus Russland. Es scheint auch so zu sein, dass ein Teil dieser Importkohle nun ausgerechnet auch aus den besetzten Gebieten in der Ukraine kommt. Also das ist, gerade wenn man an den Streit mit Nord Stream und dem Gas denkt, mit Deutschland und Russland, eine offene Flanke für die polnische Rhetorik, da sie selbst eben Kohle importieren, im zunehmenden Maß eben aus Russland.
Aber auch das berührt die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen uns und den Polen. Wir steigen aus der Kohle aus, Polen macht weiter.
Macht weiter und intensiviert, denn es gibt ein neues Projekt im Nordosten des Landes, wird ein neuer Kohlemeiler gebaut, der auf Jahrzehnte große Mengen Kohle verbrennen wird. Es ist angeblich der letzte, den sie bauen wollen. Also man sagt auch hier, das Klimathema ist schon eins und wir werden auch auf zum Beispiel erneuerbare Energien umschwenken. Es gibt Pläne hier auch auf der Ostsee, Windräder zu installieren und dergleichen mehr. Aber sie sagen auch immer, wir sind noch nicht so weit, wir sind nicht so reich wie ihr Deutschen, wir brauchen mehr Zeit und das Ganze darf unserer Wirtschaft auch nichts kosten. Das sind natürlich auch Argumente, die man durchaus nachvollziehen kann. In der Tat hatten die Polen ja eben nicht die schöne lange Zeit, das Wirtschaftswunder zu genießen, wie wir in Deutschland, sondern sie konnten erst nach 89 richtig loslegen. Und da gibt es natürlich einen großen Nachholbedarf.
Also vermute ich mal, dass die Abgeordneten in Polen oder die polnischen Abgeordneten in der EU bremsen werden, so sie können, was den europäischen Ausstieg aus der CO2-Verstromung angeht?
Jedenfalls da, wo sie wittern, dass die eigene Wirtschaft Schaden nimmt. Nur bremsen ist ja nicht in allen Bereichen möglich. Es gibt den Zertifikatehandel, also die Verschmutzungsrechte, die man ja einkaufen muss. Und die sind in der letzten Zeit so teuer geworden, dass auch die Strompreise in Polen zusehends steigen. Also auf dieser Ebene gibt es natürlich Druck, denn das trifft ja gerade auch das Klientel der PiS, das eigentlich sich freut über soziale Hilfen sehr, wenn die Strompreise, und die sind wirklich sehr, sehr stark gestiegen in der letzten Zeit. Also da muss man noch mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.
Klimawandel allerdings, das spüren wir beide Länder gleich, Polen und Deutsche. In Brandenburg ist es so trocken wie in der Sahelzone, in Teilen Polens auch, nicht wahr?
In Teilen Polens, in Zentralpolen, im Westen, rund um Poznan ist es dieses Jahr wie schon im letzten Jahr wieder sehr, sehr trocken. Es werden wieder große Ernteausfälle erwartet. Und wir waren vor kurzem bei einem Bauern dort in Großpolen, so heißt die Region um Poznan, der wirklich verzweifelt war. Und zwar nicht, weil es um seine Existenz geht, denn da gibt es ja Entschädigungen, da gibt es EU-Mittel. Aber er sagt, ich bin jetzt seit Jahren wegen diesem Extremwetter in einer Situation, wo ich eigentlich von der eigenen Händearbeit nicht leben kann. Und das hat ihn, er hat in diesem Interview wirklich feuchte Augen bekommen. Und er sagt übrigens interessanterweise nicht, was vielleicht dann die deutsche Reaktion wäre, wir müssen jetzt gleich das Weltklima retten, sondern er sagt, wir müssen bei uns hier anfangen. Wir haben hier überall Fläche gemacht, extensive Landwirtschaft, die Auenwälder sind weg, die Flüsse sind begradigt. Hier gab es früher, ich kenne das noch als Kind, sagt er, denn das ist ein Betrieb in der dritten Generation, gab es Bewässerungsgräben, die sind alle weg. Und er ist dann sogar losgetigert, um diese Gräben neu auszuheben. Nur es regnet halt nicht. Was hilft ein Graben, wenn man ihn nicht befüllen kann? Also die Situation ist dramatisch, ja.
Und was machen wir jetzt damit? Die EU braucht eine schlüssige Klimapolitik gegen die Treibhausgase und wir jetzt erstmal einen Wodka. Da lassen wir uns im ersten Wodka-Museum Polens inspirieren und zwar von Martin Adam, der uns führt.
Connoisseur steht groß über dem Eingang zur alten Destillerie. Der Connoisseur, der Kenner. So hieß der Wodka, der hier im Warschauer Bezirk Praga seit der Jahrhundertwende produziert wurde. Und so lautet das Programm des weltweit ersten Museums für polnischen Wodka, das heute hier zu finden ist. Denn hier geht es nicht um blindwütiges Besäufnis, sagt Andrzej Szumowski von der polnischen Wodka-Stiftung. Nein, hier geht es um Wodka-Kultur. In der Zwischenkriegszeit, aber auch heute, trägt man beim Wodka-Trinken Krawatte, aus Respekt vor dem Getränk. Denn es gibt ihn schon seit über 600 Jahren, den Wodka oder wörtlich das Wässerchen. Und er wurde in Polen erfunden, betont Andrzej Szumowski. Das Museum, dessen Schirmherr er ist, zeigt, Wodka und Polen, das gehört zusammen. Und so sei es auch nicht bedauerlich, meint Szumowski, dass eine vor kurzem veröffentlichte Studie besagt, die Deutschen würden Polen vor allem mit Wodka assoziieren. Wodka ist in unserer DNA, ein Element unseres Gencodes. Denn durch die Jahrhunderte hat uns Wodka durch schlechte und auch bessere Momente begleitet. Er ist Teil unserer Geschichte, Tradition und Kultur. In den Hallen der alten Brennerei zeigt das Museum, wie Wodka hergestellt wird. Von der Kartoffel, Roggen oder anderem Getreide durch die Brennkammern und Destillationstanks bis in die Flasche. Besucher lernen uralte Wodka-Rezepturen kennen und können selbst, digital, neue Mixturen ausprobieren und einem virtuellen Sommelier zum Kosten verabreichen. Und auch Napoleon Bonaparte, wird bei der Führung erklärt, taucht auf in der polnischen Wodka-Historie. Für ihn soll der Ausdruck »trinken wie ein Pole« ein Kompliment gewesen sein. Es hieß, die polnischen Soldaten konnten viel trinken und trotzdem kämpfen. Wodka, das wird hier klar, war für die polnische Aristokratie nicht nur Genussmittel, sondern auch Medizin- und Wirtschaftsfaktor. Über 1300 Destillerien exportierten im 18. Jahrhundert Wodka in fast alle Nachbarländer. Für Andrzej Szumowski hängen Wodka und Patriotismus daher eng zusammen. Wir wollen unseren polnischen Besuchern Wissen, Stolz und Patriotismus vermitteln. Wir besitzen etwas Außergewöhnliches, was einzigartig ist auf der Welt. Aber das Museum ist auch für ausländische Gäste da, damit sie Fürsprecher des polnischen Wodkas und des Landes werden.
Ambassadorami polskiej wódki i Polski.
Nicht zur Sprache kommt dabei allerdings, dass Wodka in der polnischen Historie auch eine unrühmliche Rolle spielt. Alkoholismus war, gerade in der Volksrepublik vor 1989, ein Problem. 1980 machten die Einnahmen der staatlichen Wodka-Produktion ein Siebtel des gesamten Staatshaushalts aus. Etwa 40 Flaschen Wodka pro Person gingen in diesem Jahr über die Theke. Immerhin, in seiner vorletzten Station ermahnt das Warschauer Wodka-Museum zu verantwortungsvollem Konsum. Mit VR-Brillen wird die Welt mit 3 Promille simuliert, wackelig und verschwommen. Danach geht's zur letzten Station des Rundgangs, der im Preis inbegriffenen Wodka-Verkostung.
Wodka und Polen, das gehört also zusammen, haben wir eben gelernt. Wodka wird in Polen von vielen Menschen konsumiert. Es ist eben nicht nur das Getränk der Armen oder derjenigen, die ein bisschen Trost und Zuspruch brauchen. Wer das sucht, Trost und Zuspruch, für diese Polen hat die katholische Kirche ja immer noch in fast jedem Dorf Angebote. Emilia Smechowski, die Journalistin, erzählt auch das in ihrem Buch Rückkehr nach Polen.
Sonntag, kurz vor 10 Uhr. Der Platz vor der Kirche ist zugeparkt. Drinnen Pumps, Hüte, Föhnfrisuren, alle Bänke sind besetzt, auch die Empore. 10 Kronleuchter hängen von der Decke, der Marmorboden glänzt. 2 Messdiener sammeln die Kollekte ein, immer wieder müssen sie zwischendrin den Beutel leeren. Interessant, denke ich, wie viel Geld hier doch zusammenkommt, in dieser sehr armen Gegend. Die katholische Kirche in Polen jedenfalls ist reich. Vorne spricht der Priester vom bösen Internet und davon, dass man sein Vaterland lieben und das Leben schützen solle. Hinten im Kirchenraum steht eine große Stellwand mit dem Plakat »Verschwiegene Fakten über Abtreibung«. Dazu Bilder von Embryonen, eine Statistik über sinkende Geburtenraten, viel Blut. »Das ist der Leib Christi«, sagt der Priester. Die Gemeinde senkt den Kopf. Draußen liegt das Dorf wie ausgestorben. Ein paar alte Männer sitzen auf einer Bank und schweigen. Am Ortseingang flattern ein paar bunte Bänder um eine eingezäunte Marienfigur, wie man sie in jedem polnischen Dorf findet. Das ist die Ironie der polnischen EU-Mitgliedschaft. Ohne sie wären die meisten Menschen deutlich ärmer. Und das Land wäre schutzloser, auch einem Staat wie Russland gegenüber. Doch weil die Polen jetzt zur EU gehören, fühlen sich viele von ihnen, vor allem im Osten des Landes, nun erst recht wie die armen Randbewohner des Kontinents. Es ist ein Wettlauf, den sie nicht gewinnen können. Bedenkt man, dass die Weststaaten der EU seit etwa 70 Jahren Demokratie praktizieren, während es im Osten erst 30 sind, versteht man besser, warum die Menschen hier bisweilen resignieren. Sie haben das Gefühl, ihren Rückstand niemals aufholen, nie ins Zentrum rücken zu können.
Aber Polen hat ganz viele Gesichter. Zurück in Warschau, zurück ins kulturell reiche Polen mit seiner Theater- und Filmszene, Jan Palokat. Was läuft gerade in Warschau im Film oder auf der Bühne, was Sie spannend finden? Erzählen Sie uns darüber.
Ja, wir sind jetzt gerade mit Nachwuchs gesegnet, deswegen gehen wir eher ins Kindertheater und da gibt's natürlich auch solche und solche Aufführungen. Aber in der Tat, Warschau hat gerade im Theaterbereich total viel zu bieten. Schräge Sachen, avantgardistische Sachen. Ich habe hier, das würde man vielleicht in Polen nicht unbedingt erwarten, ein Stück gesehen, wo einer Figur von Papst Johannes Paul, eine Schauspielerin, sexuell behilflich war, mit dem Mund wohlgemerkt. Und das hat natürlich auch zu Empörung, man will sagen, wie auf Bestellung zu bestimmter Empörung geführt, dann vor der Bühne. Und da wusste man teilweise nicht, ob das Theaterstück nicht schon anfängt dort. Also wir haben hier eine breite Szene, auch von sehr viel Regierungs- oder sagen wir mal parteiideologiekritischen Stücken im Theater und Kabarett und ähnliches. Also Polen ist weiterhin ein sehr vielstimmiges Land, auch wenn vielleicht in den Medien manchmal ein anderer Eindruck entsteht.
Sie haben den Namen dieses Films vorhin schon erwähnt. Klerus hatte mehr als 7 Millionen Zuschauer in Polen. Es gibt also ein Publikum für kritische, auch kirchenkritische Filme. Wieso war ausgerechnet dieser Film, Klerus, der erfolgreichste des Jahres 2018?
Ich glaube, er hat einfach einen Nerv getroffen. Er hat tatsächlich eine latente Diskussion über diesen Missbrauch plötzlich so in Szene gesetzt, dass sich das ganze Land darüber unterhalten hat. Also der Film selbst ist ja teilweise ein bisschen klamottenhaft auch, aber nein, das ist der richtige Film zur richtigen Zeit, wenn man das so sehen will.
Und versucht die Regierungspartei PiS auch diese Kulturszene, wir haben jetzt hier nur vom Film geredet, wir reden auch gleich nochmal über das Theater vielleicht, aber versucht die PiS das auf Kurs zu bringen, auch in Museen, in der Besetzung von Museumsleitern? Spürt man da den Versuch, Einfluss zu nehmen?
Also die PiS hat ein bisschen die Haltung, dass dadurch, dass sie die Wahl gewonnen hat, sie jetzt zu sagen hat, was in der Kultur läuft. Sie hatte ein bisschen den Anspruch zu sagen, das, was nicht unserer Richtung entspricht, entspricht nicht dem Wunsch der Polen. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, da sie ja schon auch immer noch eine große Opposition im Land hat. Und das versucht sie in der Tat, indem sie einfach den Institutionen, die ihr von der Linie her nicht in den Kram passen, Musikfestivals, Theaterleute, die bisher Zuschüsse bekommen haben, einfach Gelder kürzt. Das ist das eine. Das zweite ist die Besetzung von Förderinstitutionen, zum Beispiel der Filmförderung, mit Leuten, die eher der eigenen Haltung entsprechen. Und insbesondere im Museumsbereich, und das ist übrigens auch eigentlich, wenn man so will, ein spannender Bereich, da finden wirkliche Kämpfe statt. Da werden neue Museumsdirektoren eingesetzt, wie am Warschauer Museum des Zweiten Weltkriegs, der diese Ausstellung eigentlich von einer vielschichtigen, Vielperspektivenausstellung zu einer mehr polnischen Ausstellung umkrempeln soll. Jetzt aktuell haben wir die Diskussion um die Wiederbesetzung des Museums Polin zur Geschichte der polnischen Juden hier in Warschau, ein fantastisches Haus mit einer sehr viel farbenfrohen Dauerausstellung, aber eben auch sehr viel aktueller Aktivität, Sonderschauen zu Themen, die bis in die Gegenwart reichen und die provozieren und sorgen für Empörung und die waren eigentlich Stein des Anstoßes, was dieses Museum betrifft. Ich meine, und wo hat man das? Das ist ein Museum, das ja eigentlich vielleicht fast schon staubig die Vergangenheit zeigt, würde man erwarten, im Brennpunkt ist von Debatten und von Auseinandersetzungen. Also man kann diese ewigen Streitereien hier nervig finden, man kann aber auch sagen, mein Gott, wie lebendig.
Genau, weil es Journalisten gibt und eine bürgerliche Öffentlichkeit in Warschau, in Krakau und wo auch immer, die ganz hellwach ist. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist so. Also in den großen Städten, das haben die Regionalwahlen ja auch gezeigt. In den großen Städten wird nicht PiS gewählt. Die PiS hat es sehr, sehr schwer in den großen Städten. Aber das ist ja, und da sind wir fast schon wieder in der ganzen Welt jetzt unterwegs, ja offensichtlich ein Phänomen in vielen Ländern, dass die Provinzen sich in eine andere Richtung entwickeln als die großen urbanen Zentren. Das ist ein Phänomen unserer Zeit und das spiegelt sich in Polen genauso wie anderswo.
Bleiben Sie noch, Jan Palokat, ein bisschen bei uns, damit wir uns ganz ausschweifend verabschieden können. Wir wollen erstmal nochmal zusammen in eines dieser Museen gehen, die interessant sind in Warschau. Das ist das Neon-Museum. Dort sieht man nämlich, wie kreativ die polnische Gesellschaft und die polnische Kunst war und ist. Auch unter kommunistischer Herrschaft. Michael Reinhardt hat uns diese Geschichte erzählt.
Ein Mittwochmittag um kurz nach 12 im Warschauer Szene-Stadtteil Praga. Das Neon-Museum hat gerade erst seine Türen geöffnet und schon steht ein gutes Dutzend junger Menschen an der Kasse. An den Wänden und Decken in der alten Industriehalle britzeln mehr als 50 zum Teil sehr große Leuchtreklamen. Früher hingen diese teilweise übergroßen Neonschilder an Restaurants, Kinos, Bibliotheken und Geschäften. Ein Großteil unserer Ausstellung zeigt die Neonreklamen aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Da gab es die sogenannte Ära der Neonisierung. Ja, es gab einen solchen Prozess. Die Ära der Neonisierung war sehr stark mit dem damaligen politischen System, mit dem Kommunismus verbunden, berichtet Isabella Michalska vom Neonmuseum. Das Projekt der Neonisierung ließ man sich in der Volksrepublik Polen so richtig was kosten. Auch die kleineren Städte sollten möglichst viele Leuchtschilder bekommen. In der Warschauer Puławska-Straße sollte es sogar 200 davon geben. Man muss das im historischen Kontext betrachten, um es besser zu verstehen. Im Westen gab es die Neonschilder nur zu Werbezwecken. In den Ländern des Ostblocks sollten die Schilder lehren, informieren und unterhalten, und zwar als eigenständige Kunstform. Wir hatten hervorragende Werbung für Wurstwaren oder Delikatessen draußen an den Geschäften, aber waren diese Produkte auch vorhanden? In den Wurstläden gab es nur leere Haken und ein bisschen Essig und das war alles. Das war ein kleines Paradox. Die mit Neongas gefüllten Leuchtröhren waren einst das Symbol für Modernität. Heute schwelgen ältere Menschen im Schein der Reklame in romantischen Gefühlen. Unter dem Schriftzug des Shanghai Hotels hat man sich zum Beispiel verabredet damals, als es noch keine Smartphones gab. Und die Jüngeren nutzen den Ort für Instagram-Fotos.
Mich erinnern diese Neonschilder an Filme, die ich gesehen habe mit amerikanischen Highways und dann so ein Restaurant und vielleicht ein Buchstabe, der kaputt ist und dann so flackert und blinkt. Und man sieht es wirklich aus der Ferne. Also so ein besonderes Licht, das irgendwie ins Auge fällt und einen anzieht. Und wir scheinen auch in ganz anderem Licht. Du siehst jetzt so ein bisschen grün aus.
Inzwischen gibt es, so sagt Isabella Michalska, wieder eine Renaissance des Neonlichts. Manche Geschäftsinhaber seien der Meinung, dass die grelle Beleuchtung der LED-Reklamen absolut nicht so anziehend wirkt wie der gute alte Neoneffekt, der ja bis zum Ende des Ost-West-Konfliktes auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs noch eine mehrfache Bedeutung hatte. Meiner Meinung nach war das eine der freiesten Kunstformen, die es damals gab. Die Plakate standen zum Beispiel sehr unter der Kontrolle der Zensur. Bei den Neonreklamen konnten die Grafiker sehr viel mehr machen.
Soweit das Neon-Museum nochmal, Herr Palokat. Sie haben uns eben was Persönliches erzählt, worüber wir uns auch sehr gefreut haben, dass Sie Nachwuchs bekommen haben. Ist Polen ein kinderfreundliches Land? Sind Sie da gern Familie?
Ja, also die Toleranz gegenüber Kindergeschrei ist relativ hoch und es gibt auch gefühlt relativ viele Kinder momentan, wobei die demografische Entwicklung hier ähnlich fatal ist wie in Deutschland. Aber nein, es ist ein kinderfreundliches Land, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall, denn sie sind ja nun mal die Zukunft und Polen braucht eigentlich Nachwuchs. Also Polen gehen die Leute aus. Jetzt muss man die Kinder nicht immer nur als künftige Arbeitskräfte sehen. Aber das ist schon ein Riesenproblem hier. Und ja, wir leisten sozusagen einen Beitrag.
Das freut mich. Jan Palokat, danke für Ihre Gastfreundschaft. Wir kommen wieder. Das war der Tag auf Weltreise in Polen. Morgen sind wir in Washington. Mein Name ist Claudia Sauter. Uns können Sie im Podcast nachhören oder per Audio-App. Viel Vergnügen und schönen Abend noch.